Jetzt kann ich euch wieder in die Augen sehen. Ernährung, Vegetarismus und Naturheilkunde in Kafkas Leben. Lesung von Charlotte Eigner im Franz Kafka Gedenkraum Kirling am 22. März 2022 im Rahmen der Franz Kafka Gesellschaft. Zunächst einführende Worte von Alfred Schmidt.
Zeit seines Lebens war Franz Kafka auf der Suche nach einer ihm entsprechenden naturnahen Lebensweise, einer ihm zuträglichen Ernährung und zugleich erfüllt von einem tiefen Misstrauen gegenüber der Schulmedizin. Der zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufblühenden Naturheilbewegung stand er sehr interessiert und aufgeschlossen gegenüber. Ebenso dem Vegetarismus, ohne freilich jemals eine streng dogmatische Haltung einzunehmen. Kafka ernährte sich den größten Teil seines Lebens vegetarisch. In zahlreichen Briefstellen, von denen Sie einige hören werden, schildert er detailreich seine Besuche vegetarischer Restaurants. Legendär wurde sein Ausspruch beim Besuch eines Aquariums, den uns Max Brod überlieferte und der allen Vegetariern bis heute tief aus der Seele spricht. Die Fische anblickend, sagt Kafka, jetzt kann ich euch wieder in die Augen sehen, denn ich esse euch nicht mehr. Kafka war begeisterter Anhänger des populären dänischen Spitzensportlers und Gymnastiklehrers Johann Peter Müller, der in seinem 1904 erschienenen, in 24 Sprachen übersetzten Bestseller »Mein System« morgendliches Nacktturnen vor dem offenen Fenster propagierte. Kafka praktizierte es viele Jahre und leitete auch seine Schwestern dazu an. Ebenso übte er das sogenannte Fletschern, die vom amerikanischen Arzt Horace Fletcher propagierte Methode des ausführlichen Kaudens der Nahrung, die er als Schlüssel zur Gesundheit ansah. Und Kafka besuchte häufig Naturheilsanatorien, wie 1912 das von Adolf Just betriebene Sanatorium Jungborn im Harz. Kafkas amüsanten Bericht über seine Eindrücke aus dem Sanatorium werden Sie gleich zu Beginn der Lesung hören. Wesentlichen Einfluss auf Kafkas Haltung gegenüber Gesundheit und Ernährung hatten vor allem zwei Persönlichkeiten. Einerseits sein Onkel Siegfried Löwy, wie auch eine Begegnung mit dem einflussreichen Naturheilpropheten und überzeugten Vegetarier Moritz Schnitzer 1911. Siegfried Löwy, ein Stiefbruder seiner Mutter, lebte als Landarzt in Driesch in der Nähe von Brünn. Hochgeschätzt als Arzt galt er als sozialer Außenseiter, blieb sein Leben lang Junggeselle und besuchte seine Patienten nicht wie damals üblich mit dem Pferdewagen, sondern mit dem Motorrad. Vor allem aber stand Onkel Siegfried der Schulmedizin äußerst kritisch gegenüber. Franz besuchte den Onkel in den Schulferien häufig und unternahm nach der Matura mit ihm eine Reise an die Ostsee. Er empfand zweifellos eine innere Nähe zu seinem Onkel. In einem Brief an Max Brod aus Zürau vom September 1917 beschreibt er den Onkel liebevoll und poetisch: »Ist es falsche Hoffnung, Selbsttäuschung, dass ich immer hier bleiben wollte? Ich meine auf dem Land, weit von der Bahn, nahe dem unauflösbaren Abend, der herunterkommt, ohne dass sich jemand oder etwas im Geringsten gegen ihn wehrt. Wenn es Selbsttäuschung ist, dann lockt mich damit mein Blut zu einer neuen Verkörperung meines Onkels, des Landarztes, den ich in aller und allergrößter Teilnahme manchmal den Zwitscherer nenne, weil er einen so unmenschlich dünnen, junggesellenmäßigen, aus verengter Kehle kommenden, vogelartigen Witz hat, der ihn nie verlässt. Und er lebt so auf dem Land unausreißbar zufrieden, so wie einen eben ein leiser Rausch in der Irrsinn zufrieden machen kann, den man für die Melodie des Lebens hält. Wie wir aus den Erinnerungen Max Brods wissen, begegnet Kafka im April 1911 auf einer Dienstreise nach Warnsdorf dem Unternehmer und Naturheilpropheten Moritz Schnitzer und war offenbar tief beeindruckt. Schnitzer empfiehlt Kafka zur Entgiftung vegetarische Ernährung, Schlaf bei offenem Fenster, Gartenarbeit und Bewegung im Freien. Allesamt Ratschläge, die Kafka sehr ernst nimmt. Als erfolgreicher jüdischer Geschäftsmann gründete Schnitzer 1894 einen populären Naturheilverein und gab das Reformblatt für Gesundheitspflege heraus, das Kafka 15 Jahre lang abonnierte. Schnitzer kaufte auch Land, das er ärmeren Leuten zum Gemüseanbau überließ. Dass Schnitzer für Kafka so etwas wie eine Autorität in Sachen Gesundheit blieb, beweist ein Brief Kafkas an seine Schwester Ottla viele Jahre später, zum 9. September 1917. Dort heißt es: Im Übrigen geht es mir ganz gut, nur das übermäßige Essen macht mich traurig. Ich werde an Schnitzer schreiben, der mir vielleicht Fasten anraten wird. Das Thema Fasten bzw. die vergebliche Suche nach einer passenden Nahrung sind auch zentrale Motive in Kafkas späten Erzählungen »Der Hungerkünstler«, wie auch den Forschungen eines Hundes. Ausschnitte aus beiden Texten aus dem Jahr 1922 werden Sie zum Abschluss hören.
Aus den Reisetagebüchern. Weimar, Jungborn, Juni, Juli 1912. 8. Juli. Mein Haus heißt Ruth. Praktisch eingerichtet. 4 Luken, 4 Fenster, eine Tür, ziemlich still. Nur in der Ferne spielen sie Fußball, die Vögel singen stark, einige Nackte liegen still vor meiner Tür. Alles bis auf mich, ohne Schwimmhosen. Schöne Freiheit. Im Park, Lesezimmer und so weiter, bekommt man hübsche, fette Füßchen zu sehen. 9. Juli. Gut geschlafen, in der nach 3 Seiten freien Hütte. Ich kann an meiner Türe lehnen, wie ein Hausbesitzer. Zu den verschiedensten Zeiten in der Nacht aufgekommen und immer Ratten oder Vögel gehört, die um die Hütte herum im Gras kollerten oder flatterten. Der leopardartig gefleckte Herr. Gestern Abend Vortrag über Kleidung. Den Genesenen wurden die Füße verkrüppelt, damit sie einen großen Hintern bekommen. Der Arzt, früherer Offizier, geziertes, irrsinnig weinerlich burschikos aussehendes Lachen, geht schwunghaft, Anhänger von Mazdaznan, ein für den Ernst geschaffenes Gesicht, glatt rasiert, Lippen zum Aneinanderpressen. Er tritt aus seinem Ordinationszimmer, man geht an ihm vorüber hinein, bitte einzutreten, lacht er einem nach. Verbietet mir das Obstessen mit dem Vorbehalt, dass ich ihm nicht folgen muss. Ich bin ein gebildeter Mann, soll seine Vorträge anhören, die auch gedruckt sind, soll die Sache studieren, mir eine Meinung bilden und mich dann danach verhalten. Aus seinem gestrigen Vortrag: Wenn man selbst vollständig verkrüppelte Zehen hat, an einer solchen Zehe aber zieht und dabei tief atmet, so kann man sie mit der Zeit gerade machen. Nach einer bestimmten Übung wachsen die Geschlechtsteile. Aus den Verhaltensmaßregeln: Luftbäder in der Nacht sind sehr zu empfehlen. Ich gleite einfach, wenn es mir passt, aus meinem Bett und trete in die Wiese vor meiner Hütte. Nur soll man sich dem Mondlicht nicht so sehr aussetzen, das ist schädlich. Unsere gegenwärtigen Kleider kann man gar nicht waschen. Heute früh? Waschen, müllern, gemeinsames Turnen. Ich heiße der Mann mit den Schwimmhosen. Singen einiger Choräle, Ballspiel im großen Kreis. 2 schöne schwedische Jungen mit langen Beinen, die so geformt und gespannt sind, dass man nur mit der Zunge richtig an ihnen hinfahren könnte. Konzert einer Militärkapelle aus Goslar. Nachmittag Heu gewendet. Abend mir den Magen so verdorben, dass ich vor Verdruss keinen Schritt machen will. Ein alter Schwede spielt mit einigen kleinen Mädchen Fangen und ist so am Spiel beteiligt, dass er einmal im Laufen ausruft: »Wartet, ich werde euch diese Dardanellen sperren«, meint den Durchgang zwischen 2 Gebüschen. Als ein altes, nicht hübsches Kindermädchen vorüberging: Es ist doch etwas, an das man anklopfen könnte, der Rücken im schwarzen, weiß punktierten Kleid. Das immerwährende, grundlose Bedürfnis, sich anzuvertrauen. jeden Menschen daraufhin ansehen, ob es bei ihm möglich ist und ob er für sich eine Gelegenheit hat. 10. Juli. Fuß verstaucht. Schmerzen. Grünfutter aufgeladen. Nachmittag Spaziergang nach Ilsenburg mit einem ganz jungen Gymnasialprofessor Lutz aus Nauheim. Er kommt nächstes Jahr vielleicht nach Wickersdorf. Koedukation, Naturheilkunde, Cohen, Freud. Geschichte von dem von ihm geführten Ausflug der Mädchen und Knaben. Gewitter. Alle durchnässt. Müssen sich in der nächsten Herberge in einem Zimmer vollständig ausziehen. In der Nacht Fieber vom geschwollenen Fuß her. Der Lärm, den die vorüberlaufenden Kaninchen machen. Als ich in der Nacht aufstehe, sitzen auf der Wiese vor meiner Türe 3 solche Kaninchen. Ich träume, dass ich Goethe deklamieren höre. Mit einer unendlichen Freiheit und Willkür. 11. Juli. Gespräch mit einem Dr. Friedrich Schiller, Magistratsbeamter Breslau, der lange in Paris gewesen ist, um die städtischen Einrichtungen zu studieren. Gewohnt in einem Hotel mit der Aussicht in den Hof des Palais Royal. Früher in einem Hotel beim Observatoire. Eines Nachts war im Nebenzimmer ein Liebespaar. Das Mädchen schrie vor Glück, in unverschämter Weise. Erst bis er sich durch die Wand anbot, einen Arzt zu holen, wurde sie still und er konnte schlafen. Meine beiden Freunde stören mich. Ihr Weg geht an meiner Hütte vorüber und da bleiben sie immer ein Weilchen an meiner Tür stehen zu einer kleinen Unterhaltung oder Einladung zu einem Spaziergang. Ich bin ihnen aber auch dankbar dafür. In der Evangelischen Missionszeitung, Juli 1912, über Missionen in Java. So viel sich auch gegen die dilettantische ärztliche Tätigkeit der Missionäre, die sie in größtem Umfange ausüben, mit Recht einwenden lässt, so ist sie doch wiederum das Haupthilfsmittel ihrer Missionstätigkeit und nicht zu entbehren. Hier und da bekomme ich leichte, oberflächliche Übelkeiten, wenn ich, meistens allerdings in einiger Entfernung, diese gänzlich Nackten langsam zwischen den Bäumen sich vorbeibewegen sehe. Ihr Laufen macht es nicht besser. Jetzt ist an meiner Tür ein ganz fremder Nackter stehen geblieben und hat mich langsam und freundlich gefragt, ob ich hier in meinem Hause wohne, woran doch kein Zweifel ist. Sie kommen auch so unhörbar heran. Plötzlich steht einer da, man weiß nicht, woher er gekommen ist. Auch alte Herren, die nackt über Heuhaufen springen, gefallen mir nicht. Abend Spaziergang nach Stapelburg mit den Zweien, die ich einander vorgestellt und empfohlen habe. Ruine. Rückkehr 10 Uhr. Zwischen den Heuhaufen auf der Wiese vor meiner Hütte einige schleichende Nackte, die in der Ferne vergehen. In der Nacht, als ich durch die Wiese nach dem Klosett wandere, schlafen 3 im Gras. 12. Juli. Erzählungen des Dr. Schiller. 1 Jahr auf Reisen. Dann lange Debatte im Gras über das Christentum. Der alte, blauäugige Adolf Just, der alles mit Lehm heilt und mich vor dem Arzt warnt, der mir Obst verboten hat. Die Verteidigung Gottes und der Bibel durch ein Mitglied der christlichen Gemeinschaft. Liest als Beweis, der gerade gebraucht wird, einen Psalm vor. Mein Dr. Schiller blamiert sich mit seinem Atheismus. Die Fremdwörter Illusion, Autosuggestion helfen ihm nichts. Ein Unbekannter fragt, warum es den Amerikanern so gut geht, trotzdem sie bei jedem zweiten Wort fluchen. Bei den meisten ist es nicht möglich, ihre wirkliche Meinung festzustellen, trotzdem sie sich lebhaft beteiligen. Der, welcher so überstürzt vom Blumentag sprach und wie sich gerade die Methodisten zurückhielten. Der aus der christlichen Gemeinschaft, der mit seinem schönen kleinen Jungen aus einer kleinen Tüte Kirschen und trockenes Brot Mittag malt und sonst den ganzen Tag im Gras liegt, drei Bibeln vor sich aufgeschlagen hat und Notizen macht. Er ist erst seit 3 Jahren auf dem rechten Weg. Die Ölskizzen des Dr. Schiller aus Holland. Porneuf, Heu aufgeladen, an den Äckerplätzen. Zwei Schwestern, kleine Mädchen. Eine mit schmalem Gesicht, nachlässiger Haltung, übereinander beweglichen Lippen, zart in eine Spitze verlaufender Nase, nicht ganz offenen, klaren Augen. Aus dem Gesicht leuchtet eine Gescheitheit, dass ich sie schon minutenlang aufgeregt angeschaut habe. Es weht mich etwas an, wenn ich sie anschaue. Ihre weiblichere kleine Schwester fängt meine Blicke ab. Ein neu angekommenes, steifes Fräulein mit bläulichem Schein. Die Blonde mit kurzem, zerrauftem Haar, biegsam und mager wie ein Lederriemen. Rock, Bluse und Hemd, sonst nichts. Der Schritt. Mit Dr. Schiller, 43 Jahre, Abend auf der Wiese. Spazieren gehen, sich strecken, reiben, schlagen und kratzen. Ganz nackt, schamlos. Der Duft, als ich Abend aus dem Schreibzimmer trat. 13. Juli, Kirschen gepflückt. Lutz liest mir Kinkel die Seele vor. Nach dem Essen lese ich immer ein Kapitel aus der Bibel, die hier in jedem Zimmer liegt. Abend die Kinder beim Spiel. Die kleine Susanne von Puttkammer, 9 Jahre, in rosa Höschen. 14. Juli. Kirschen gepflückt auf der Leiter mit Körbchen. Hoch im Baum oben gewesen. Vormittag Gottesdienst an den Äckerplätzen. Der ambrosianische Lobgesang. Nachmittag die zwei Freunde nach Ilsenburg geschickt. Ich liege im Gras, da geht der aus der christlichen Gemeinschaft, lang, schöner Körper, braun gebrannt, spitzer Bart, glückliches Aussehen, von seinem Studierplatz in die Ankleidehütte. Ich folge ihm nichtsahnend mit den Augen. Er kommt aber, statt auf seinen Platz zurückzukehren, auf mich zu. Ich schließe die Augen. Er stellt sich aber schon vor. Hitzer, Landvermesser. Und gibt mir 4 Schriftchen als Sonntagslektüre. Im Weggehen spricht er noch von Perlen und Vorwerfen, womit er andeuten will, dass ich die Schriften dem Dr. Schiller nicht zeigen soll. Es sind der verlorene Sohn, erkauft oder nicht mehr mein, für ungläubige Gläubige, mit kleinen Geschichten. Warum kann der Gebildete nicht der Bibel glauben? Und hoch die Freiheit, aber was ist wahre Freiheit? Ich lese ein wenig und gehe dann zu ihm zurück und versuche, unsicher durch den Respekt, den ich vor ihm habe, ihm klarzumachen, warum gegenwärtig keine Aussicht auf Gnade für mich besteht. Darauf redet er 1,5 Stunden zu mir mit schöner, nur aus Wahrhaftigkeit möglicher Beherrschung jedes Wortes. Gegen Schluss gesellt sich ein alter, weißhaariger, magerer, rotnasiger Herr im Leintuch mit einigen undeutlichen Bemerkungen zu uns. Der unglückliche Goethe, der so viel Existenzen unglücklich gemacht hat. Viele Geschichten. Wie er, Hitzer, dem Vater das Wort verbot, als er in seinem Hause Gott lästerte. Mögest du, Vater, darüber entsetzt sein und vor Schrecken nicht weiterreden, mir ist es recht. Wie der Vater Gottes Stimme auf dem Sterbebette hörte. Er sieht mir an, dass ich nahe an der Gnade bin. Wie ich selbst alle seine Beweise abbreche und ihn an die innere Stimme verweise. Gute Wirkung. 15. Juli. Kühnemann, Schiller gelesen. Der Herr, der immer eine Karte an seine Frau in der Tasche trägt, für den Fall eines Unglücks. Buch Ruth. Ich lese Schiller. Unweit liegt ein nackter alter Herr im Gras, einen Regenschirm über den Kopf aufgespannt, mir den Hintern zugekehrt und prallt einige Male laut in der Richtung gegen meine Hütte hin. Das braune und das blaue Kleid des zuerst weiß gekleideten steifen Fräuleins und wie sich ihre Gesichtshaut unter dem Einfluss dieser Farben so deutlich, schulmäßig förmlich verwandelt. Plato, der Staat. Modell gestanden für Dr. Schiller, ohne Schwimmhosen. Exhibitionistisches Erlebnis. Die Seite in Flaubert über die Prostitution. Die große Beteiligung des nackten Körpers am Gesamteindruck des Einzelnen. Ein Traum. Die Luftbadgesellschaft vernichtet sich mittels einer Rauferei. Nachdem die in zwei Gruppen geteilte Gesellschaft miteinander gespaßt hat, tritt aus der einen Gruppe einer vor und ruft der anderen zu, Lustron und Castron. Die anderen, wie Lustron und Castron. Der eine, allerdings. Beginn der Rauferei. 16. Juli. Kühnemann. Herr Guido von Gilhausen, Hauptmann AD, dichtet und komponiert an mein Schwert und Ähnliches. Schöner Mann. Wage aus Respekt vor seinem Adel nicht zu ihm aufzuschauen, habe Schweißausbruch. Wir sind nackt und rede zu leise. Sein Siegelring. Die Verbeugungen der schwedischen Jungen. Das durch Angewöhnung schweratmige Sprechen des älteren Rothaarigen. Rede im Park angezogen mit einem Angezogenen. Er prahlt so viel und laut, dass ich kein Wort von dem, was er redet, verstehen kann. Versäumter Massenausflug nach Harzburg. Abend, Schützenfest in Stapelburg. Mit Dr. Schiller und einem Berliner Friseurmeister. Die große, sanft zum Stapelburger Burgberg aufsteigende, von alten Linden geführte, von einem Bahndamm falsch durchschnittene Ebene. Das Schützenhäuschen, aus dem geschossen wird. Alte Bauern machen die Eintragung ins Schützenbuch. Die drei Pfeifer mit Frauenkopftüchern, die ihnen vom Rücken herabhängen. Alter, unerklärlicher Brauch. Einige in alten, einfachen, blauen, ererbten Kitteln, die aus feinstem Leinen sind und 15 Mark kosten. Fast jeder hat seine Büchse, ein Vorderlader. Man hat den Eindruck, dass alle von der Feldarbeit irgendwie krumm sind, besonders als sie sich in zwei Reihen aufstellen. Einige alte Anführer in Zylinderhut mit umgeschnalltem Säbel. Rossschweife und noch einige alte Symbole werden herbeigetragen. Aufregung. Dann Spiel der Musikkapelle. Größere Aufregung. Dann Stille und Trommeln und Pfeifen. Noch größere Aufregung. Endlich werden ins letzte Trommeln und Pfeifen drei Fahnen herausgebracht. Letzte Aufregung, Kommando und Abmarsch. Der Alte in schwarzem Anzug, schwarzer Mütze, etwas gedrücktem Gesicht und nicht zu langem, rings um das Gesicht gehenden, dichten, seidigen, unübertrefflich weißem Bart. Der vorige Schützenkönig, auch mit Zylinder, mit einer portiersähnlichen Schärpe um den Leib, die mit lauter kleinen Metallschildchen benäht ist, auf deren jedem der Schützenkönig eines Jahres eingraviert ist, mit dem entsprechenden Handwerkszeichen. Der Bäckermeister hat dort ein Laib Brot und so fort. Der Abmarsch mit Musik im Staub und der wechselnden Beleuchtung des stark bewölkten Himmels. Puppenhaftes Aussehen eines mitmarschierenden Soldaten, ein Schütze, der gerade dient, und sein hüpfender Schritt. Volksheere und Bauernkriege. Wir folgen ihnen durch die Gassen. Sie sind bald näher, bald ferner, da sie bei den einzelnen Schützenmeistern Halt machen, vorspielen und ein wenig bewirtet werden. Gegen das Ende des Zuges löst sich der Staub gleichmäßig auf. Das letzte Paar ist das klarste. Zeitweilig verlieren wir sie ganz aus den Augen. Der lange Bauer mit etwas eingesunkener Brust, endgültigem Gesicht, Stulpenstiefeln, Kleidern wie aus Leder, wie umständlich er sich vom Pfosten des Tores ablöste. Die drei Frauen, die vor ihm standen, eine vor der anderen, die mittlere dunkel und schön. Die zwei Frauen am Tor des gegenüberliegenden Bauernhofes. Die zwei riesigen Bäume in beiden Höfen, die sich über der breiten Straße vereinigten. Die großen Scheiben an den Häusern früherer Schützenkönige. Der Tanzboden, zweigeteilt. In der Mitte abgeteilt, in einem zweireihigen Verschlag, die Musikkapelle. Vorläufig leer. Kleine Mädchen lassen sich über die glatten Bretter gleiten. Ich biete ihnen meine Brause an. Sie trinken. Die Älteste zuerst. Mangel einer wahren Verkehrssprache. Ich frage, ob sie schon genachtmalt haben. Vollständiges Unverständnis. Dr. Schiller fragt, ob sie schon Abendbrot gegessen haben. Beginnende Ahnung. Er spricht nicht deutlich, atmet zu viel. Erst bis der Friseur fragt, ob sie gefuttert haben, können sie antworten. Eine zweite Brause, die ich für sie bestelle, wollen sie nicht mehr. Aber Karussell fahren wollen sie. Ich mit den 6 Mädchen von 6 bis 13 Jahren um mich fliege zum Karussell. Am Weg rühmt sich die eine, die zum Karussellfahren geraten hat, dass das Karussell ihren Eltern gehört. Wir setzen uns und drehen uns in einer Kutsche. Die Freundinnen um mich, eine auf meinen Knien. Sich hinzudrängende Mädchen, welche mein Geld mitgenießen wollen, werden gegen meinen Willen von den meinigen weggestoßen. Die Besitzerstochter kontrolliert die Rechnung, damit ich nicht für die Fremden zahle. Ich bin bereit, wenn man Lust hat, noch einmal zu fahren. Die Besitzerstochter selbst sagt aber, dass es genug ist. Jedoch will sie ins Zuckerzeugzelt. Ich in meiner Dummheit und Neugierde führe sie zum Glücksrad. Sie gehen, soweit es möglich ist, sehr bescheiden mit meinem Geld um. Dann zum Zuckerzeug. Ein Zelt mit einem großen Vorrat, der so rein und geordnet ist, wie in der Hauptstraße einer Stadt. Dabei sind es billige Waren, wie auf unseren Märkten auch. Dann gehen wir zum Tanzboden zurück. Ich fühlte das Erlebnis der Mädchen stärker als mein Schenken. Jetzt trinken sie auch wieder die Brause und danken schön, die Älteste für alle und jede für sich. Bei Beginn des Tanzes müssen wir weg. Es ist schon 21:45. Der unaufhörlich redende Friseur. 30 Jahre alt, eckigen Bart und ausgezogenen Schnurrbart. Hinter Mädchen her, liebt aber seine Frau, die zu Hause das Geschäft führt und nicht verreisen kann, weil sie dick ist und das Fahren nicht verträgt. Selbst wenn sie einmal nach Rixdorf fahren, muss sie zweimal aus der elektrischen steigen, um ein wenig zu Fuß zu gehen und sich zu erholen. Sie braucht keine Ferien, sie ist schon zufrieden, wenn sie paar Mal länger schlafen kann. Er ist ihr treu, hat bei ihr alles, was er braucht. Versuchungen, denen ein Friseur ausgesetzt ist, die junge Restaurateursfrau, die Schwedin, die alles teurer bezahlen muss. Haare kauft er von einem böhmischen Juden namens Puderbeutel. Als eine sozialdemokratische Abordnung zu ihm kam und verlangte, dass auch der Vorwärts aufgelegt werde, sagte er, wenn Sie das verlangen, dann habe ich Sie nicht gerufen. Gab aber schließlich nach. Als junger Mann, Gehilfe, war er in Görlitz. Er ist organisierter Kegler, war vor einer Woche auf dem großen Keglertag in Braunschweig. Es gibt an 20.000 organisierte deutsche Kegler. Auf 4 Ehrenbahnen wurde 3 Tage lang von früh bis tief in die Nacht geschoben. Man kann aber nicht sagen, dass jemand der beste deutsche Kegler ist. Als ich abends in meine Hütte kam, fand ich die Zündhölzchen nicht, borgte mir sie in der Nachbarshütte aus und leuchtete unter den Tisch, ob sie nicht vielleicht heruntergefallen wären. Dort waren sie nicht, dagegen stand dort das Wasserglas. Allmählich zeigte sich, dass die Sandalen hinter dem Wandspiegel die Zündhölzchen auf einem Fensterbrett waren. Der Handspiegel an einer vorspringenden Ecke hing. Der Nachttopf stand auf dem Schrank, die Education Sentimentale war im Kopfkissen. Ein Kleiderhaken unter dem Leintuch, mein Reisetintenfass und ein nass gemachter Waschlappen im Bett und so weiter. Alles zur Strafe, weil ich nicht nach Harzburg gegangen war. 19. Juli. Regentag. Man liegt im Bett und das laute Klopfen des Regens auf das Dach der Hütte ist so, als ginge es gegen die eigene Brust. Auf der Kante des vorspringenden Daches erscheinen die Tropfen mechanisch wie Lichter, die eine Straßenzeile entlang angezündet werden. Dann fallen sie. Wie ein wildes Tier jagt plötzlich ein Greis über die Wiese und nimmt ein Regenbad. Das Anschlagen der Tropfen in der Nacht. Man sitzt wie in einem Violinkasten. Am Morgen das Laufen, die weiche Erde unter sich. 20. Juli. Vormittag mit Dr. Schiller im Wald. Der rote Boden und das von ihm aus sich verbreitende Licht. Das sich aufschwingen der Stämme. Die schwebenden, breiten, flach belaubten Äste der Buchen. Nachmittag Ankunft einer Maskerade aus Stapelburg. Der Riese mit dem tanzenden, als Bären verkleideten Mann. Das Schwingen seiner Schenkel und des Rückens. Das Marschieren durch den Garten hinter der Musik. Das Laufen der Zuschauer über die Rasen, durch die Gebüsche. Der kleine Hans Eppe, wie er sie erblickt. Walter Eppe auf dem Briefkasten. Die mit Gardinen ganz verschleierten, als Frauen verkleideten Männer. Der unanständige Anblick, wenn sie mit dem Küchenmädchen tanzen und diese dem scheinbar unbekannten Verkleideten sich hingeben. Abend, Tanz in Stapelburg. Das Fest dauert 4 Tage, es wird kaum gearbeitet. Wir sehen den neuen Schützenkönig und lesen auf seinem Rücken die Namen der Schützenkönige aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts ab. Beide Tanzböden voll. Rund um den Saal steht Paar hinter Paar. Jedes kommt nur alle Viertelstunden zu einem kurzen Tanz. Die meisten sind stumm. Nicht aus Verlegenheit oder sonst einem besonderen Grund, sondern einfach stumm. Ein Betrunkener steht am Rand, kennt alle Mädchen, greift sie an oder streckt wenigstens den Arm zur Umarmung aus. Die betreffenden Tänzer rühren sich nicht. Lärm ist genug durch die Musik und das Schreien der unten bei den Tischen Sitzenden und dem beim Ausschank Stehenden. Wir gehen lange nutzlos herum, ich und Dr. Schiller. Ich bin es, der ein Mädchen anspricht. Sie ist mir schon draußen aufgefallen, als sie und 2 Freundinnen Halberstädter Würstchen mit Senf gegessen haben. Sie hat eine weiße Bluse mit blumengeschmückter Einlage, die über Arme und Schultern geht. Das Gesicht hat sie lieb und trübsinnig geneigt, wodurch sie den Oberkörper ein wenig gedrückt und die Bluse aufgebauscht hat. Die kleine, aufgestülpte Nase vermehrt bei dieser geneigten Haltung die Trauer. Wahlloses Rotbraun über das ganze Gesicht hin. Ich spreche sie gerade an, als sie die zwei Stufen vom Tanzboden heruntersteigt. Wie wir Brust an Brust stehen und sie umkehrt. Wir tanzen. Sie heißt Auguste, ist aus Wolfenbüttel und ist in der Wirtschaft eines gewissen Claude in Appenroda seit 1,5 Jahren beschäftigt. Meine Eigentümlichkeit, Eigennamen selbst bei mehrfachem Vorsagen nicht zu verstehen und dann auch nicht zu behalten. Sie ist weise und wird am 1. Oktober in ein Kloster eintreten. Ihren Freundinnen hat sie es noch nicht gesagt. Sie wollte schon im April, aber ihre Herrschaft wollte sie nicht lassen. Sie geht ins Kloster wegen der schlechten Erfahrungen, die sie gemacht hat. Erzählen kann sie sie nicht. Wir gehen vor dem Tanzsaal im Mondschein auf und ab. Meine kleinen Freundinnen von letzthin verfolgen mich und meine Braut. Trotz ihrer Trauer tanzt sie aber sehr gerne, wie sich besonders zeigt, als ich sie später dem Dr. Schiller borge. Sie ist Feldarbeiterin. Um 10 musste sie nach Hause fahren. Aus der Kafka-Biografie von Max Brod. Mit meiner Freundin besuchte er einmal das Berliner Aquarium. Da sprach er zu den Fischen in den leuchtenden Kästen. Sie erzählte es mir später mit Erschütterung. Jetzt kann ich euch wieder ruhig anschauen, ich esse euch nicht mehr. Über den Vegetarismus finde ich noch einen anderen Ausspruch in meinen Notizen. Er verglich die Vegetarier mit den ersten Christen, überall verfolgt und ausgelacht in unsauberen Lokalen. Im niedrigen Volk verbreitet sich, was seinem Wesen nach für die Höchsten und Besten bestimmt ist. Allen Schädigungen seiner Gesundheit gegenüber war Kafka sehr empfindlich. Jede Unvollkommenheit des Körpers quälte ihn, so zum Beispiel schon Schuppenbildung oder Verstopfung oder eine nicht voll entwickelte Fußzehe. Arzneien und Ärzten gegenüber war er misstrauisch. Er verlangte, dass die Natur selbst wieder das Gleichgewicht herstellen solle. Alle unnatürlichen Mittel verschmähte er. Diese Richtung verstärkte sich, als er 1911 bei einer wohl amtlichen Reise nach Warnsdorf den Naturheilapostel Fabrikant Schnitzer kennenlernte. Darüber finde ich in meinen Aufzeichnungen, Mai 1911. Kafka kam Freitag nach Prag, nicht zu mir, nicht zu Baum. Endlich, nächsten Donnerstag, rief ich ihn wütend an. Er war so schwach, so auseinander, den Magen verdorben, immer zu Hause, immer traurig. Freitagnachmittag besuchte er mich, erzählte sehr hübsche Dinge von der Gartenstadt Warnsdorf, einem Zauberer, Naturheilmenschen, reichen Fabrikanten, der ihn untersucht, nur den Hals im Profil und von vorn, dann von Giften im Rückenmark und fast schon im Gehirn spricht, die infolge verkehrter Lebensweise entstanden seien. Als Heilmittel empfiehlt er, bei offenem Fenster schlafen, Sonnenbad, Gartenarbeit, Tätigkeit in einem Naturheilverein und Abonnement der von diesem Verein, respektive dem Fabrikanten selbst, herausgegebenen Zeitschrift. Spricht gegen Ärzte und Medizinen, Impfen. Erklärt die Bibel vegetarisch. Moses führte die Juden durch die Wüste, damit sie in den 40 Jahren Vegetarier werden. Manna als fleischlose Kost. Die toten Wachteln, Sehnsucht nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Noch deutlicher sagt Jesus, dies ist mein Leib. Franzens Stellung zur Naturheilmethode und zu verwandten Reformbestrebungen war die eines sehr intensiven Interesses, das durch gutartigen Spott über die Narreteien und Verschrobenheiten, die bei diesen Bewegungen mit unterlaufen, liebenswürdig alteriert wurde. Im Grunde sah er in der Arbeit, einen neuen, gesunden Menschen zu schaffen und die geheimnisvoll offen dargebotenen Heilkräfte der Natur hiezu zu benutzen, etwas sehr Positives, das mit vielen seiner Instinkte und Überlegungen übereinstimmte und das er auch weitgehend praktizierte. Er schlief bei jeder Jahreszeit bei offenem Fenster. Besuchte man ihn in seinem Zimmer, so war die frische, kühle Luft etwas Auffallendes. Er trug immer leichte Kleider, auch im Winter, aß während langer Zeitperioden kein Fleisch, trank keinen Alkohol. Aus Briefen und Tagebüchern. An Max Brod, Berlin, 4.12.1910. Liebster Max, der Unterschied ist der: In Paris wird man betrogen, hier betrügt man. Ich komme aus einer Art Lachen nicht heraus. Fast aus dem Coupé bin ich Samstag in die Kammerspiele gefahren. Man bekommt Lust, Karten im Vorrat zu kaufen. Heute gehe ich zu Anatol. Aber nichts ist so gut wie das Essen hier im vegetarischen Restaurant. Die Lokalität ist ein wenig trübe. Man isst Grünkohl mit Spiegeleiern, die teuerste Speise, nicht in großer Architektur, aber die Zufriedenheit, die man hier hat. Ich horche nur in mich hinein, vorläufig ist mir freilich noch sehr schlecht, aber wie wird es morgen sein? Es ist hier so vegetarisch, dass sogar das Trinkgeld verboten ist. Statt Semmeln gibt es nur Simonsbrot. Eben bringt man mir Grießspeise mit Himbeersaft. Ich beabsichtige aber noch Kopfsalat mit Sahne. Dazu wird ein Stachelbeerwein schmecken und ein Erdbeerblättertee wird alles beenden. Tagebuch, 30. Oktober 1911. Dieses Verlangen, das ich fast immer habe, wenn ich einmal meinen Magen gesund fühle. Vorstellungen von schrecklichen Wagnissen mit Speisen in mir zu häufen. Besonders vor Selchereien befriedige ich dieses Verlangen. Sehe ich eine Wurst, die ein Zettel als eine alte, harte Hauswurst anzeigt, beiße ich in meiner Einbildung mit ganzem Gebiss hinein und schlucke rasch, regelmäßig und rücksichtslos wie eine Maschine. Die Verzweiflung, welche diese Tat selbst in der Vorstellung zur sofortigen Folge hat, steigert meine Eile. Die langen Schwarten von Rippenfleisch stoße ich ungebissen in den Mund und ziehe sie dann von hinten, den Magen und die Därme durchreißend, wieder heraus. Schmutzige Greislerläden esse ich vollständig leer, fülle mich mit Heringen, Gurken und allen schlechten, alten, scharfen Speisen an. Bonbons werden aus ihren Blechtöpfen wie Hagel in mich geschüttet. Ich genieße dadurch nicht nur meinen gesunden Zustand, sondern auch ein Leiden, das ohne Schmerzen ist und gleich vorbeigehen kann. Tagebuch, 5.3.12. Diese empörenden Ärzte. Geschäftlich entschlossen und in der Heilung so unwissend, dass sie, wenn jene geschäftliche Entschlossenheit sie verließe, wie Schuljungen vor den Krankenbetten stünden. Hätte ich doch die Kraft, einen Naturheilverein zu gründen. Durch Herumkratzen im Ohr meiner Schwester macht Dr. Kral eine Trommelfellentzündung zu einer Mittelohrentzündung. Das Dienstmädchen fällt beim Einheizen hin. Der Doktor erklärt es mit jener Schnelligkeit der Diagnose, die er gegenüber Dienstmädchen hat, für verdorbenen Magen und Blutandrang. Infolgedessen, am nächsten Tag, legt sie sich wieder nieder, hat hohes Fieber. Der Doktor dreht sie rechts und links, konstatiert Angina und läuft rasch weg, um nicht vom nächsten Augenblick widerlegt zu werden. Wagt sogar von niederträchtig starken Reaktionen dieses Mädchens zu reden. Woran das wahr ist, dass er an Menschen gewöhnt ist, deren körperlicher Zustand seiner Heilkunst würdig und durch sie hervorgebracht ist, und dass er sich durch die starke Natur dieses Mädchens vom Lande mehr als er weiß, beleidigt fühlt. An Felice Bauer, 21. November 1912. Ich esse dreimal im Tag. In der Zwischenzeit gar nichts, aber nicht das Geringste. Früh Kompott, Cakes und Milch. Um 2:30 aus Kindesliebe, so wie die anderen. Nur im Ganzen etwas weniger als die anderen und im Einzelnen noch weniger Fleisch als wenig und mehr Gemüse. Abend um 9:30 im Winter Joghurt, Simonsbrot, Butter, Nüsse aller Art, Kastanien, Datteln, Feigen, Trauben, Mandeln, Rosinen, Kürbisse, Bananen, Äpfel, Birnen, Orangen. Alles wird natürlich in Auswahl gegessen und nicht etwa durcheinander wie aus einem Füllhorn in mich hineingeworfen. Es gibt kein Essen, das für mich anregender wäre als dieses. Bestehe nicht auf den überflüssigen 3 Bissen. Sieh, alles ist zu deinem Wohl gegessen. Und diese 3 Bissen wären zu meinem Wehe. Max Brod an Felice Bauer, 22.11.1912. Franz hat nach jahrelangem Probieren endlich die für ihn einzig bekömmliche Kost gefunden, die vegetarische. Jahrelang hat er an Magenkrankheiten gelitten, jetzt ist er so gesund und frisch wie nie, seit ich ihn kenne. Aber natürlich, da kommen die Eltern mit ihrer banalen Liebe und wollen ihn zum Fleisch und in seine Krankheit zurückzwingen. An Felice Bauer, 24. November 1912. Erstens hat es mich sehr gefreut, dass du im Herzen Vegetarierin bist. Die wirklichen Vegetarier liebe ich eigentlich gar nicht so sehr, denn ich bin ja auch fast Vegetarier und sehe darin nichts besonders Liebenswertes, nur etwas Selbstverständliches. Aber diejenigen, welche in ihrem Gefühl gute Vegetarier, aber aus Gesundheit, Gleichgültigkeit und Unterschätzung des Essens überhaupt, Fleisch und was es gerade gibt, wie nebenbei, mit der linken Hand aufessen, die sind es, die ich liebe. Schade, dass sich meine Liebe zu dir so übereilt hat, dass sie keinen Platz mehr lässt, dich noch deines Essens halber zu lieben. Und meine Narrheit, bei offenem Fenster zu schlafen, hast du also auch? Das ganze Jahr ist es offen? Auch im Winter? Und vollständig? Da würdest du mich übertrumpfen. Denn im Winter lasse ich es nur ganz wenig offen, eine kleine Spalte weit. Allerdings geht mein Fenster auf einen großen leeren Bauplatz hinaus, hinter dem die Moldau vorbeifließt. Und hinter dieser kommen gleich Anhöhen mit öffentlichen Gärten. Es gibt also viel Luft und Wind und Kälte. Und selbst wenn du jetzt noch nachts in der Emanuel-Kirch-Straße das Fenster gänzlich offen lässt, ist es noch gar nicht sicher, dass du es auch in einem Zimmer tun würdest, das so wie meines gelegen ist. Übrigens besiege ich dich noch darin, dass in meinem Zimmer überhaupt nicht geheizt wird und ich doch darin schreibe. Jetzt merke ich sogar, ich sitze knapp beim Fenster, dass das innere Fenster gänzlich offen und das äußere nur flüchtig geschlossen ist, während auf dem Geländer der Brücke unten nicht Schnee, aber Reif liegt. Nun versuche noch, gegen mich aufzukommen. An Felice Bauer, 7.8.13. Das Versprechen, das ich dir in Bianco abgenommen habe und für das ich dir vielmals danke, betrifft das Müllern. Ich werde dir nächstens das System für Frauen schicken und du wirst, denn du hast es doch versprochen, nicht? Langsam, systematisch, vorsichtig, gründlich, täglich zu Müllern anfangen, mir darüber immer berichten und mir damit eine große Freude machen. Franz. An Felice Bauer, 14. August 1913. Auf dem Müllern bestehe ich durchaus, das Buch geht heute ab. Wenn es dir langweilig ist, so machst du es nicht gut. Strenge dich an, es ganz genau, natürlich in sehr vorsichtigem Fortschreiten zu machen. Und es wird dich schon infolge seiner gleich spürbaren Wirkung nicht langweilen können. an Felice Bauer, 25.05.14. Du betrübst mich auch, bist wenig scharfsinnig, welches Möbel man braucht. Eine spanische Wand natürlich oder eine Matte, um müllern zu können. Um nackt bei offenem Fenster müllern zu können, ohne dass die Leute gegenüber die gute Gelegenheit benutzen und mitzuturnen anfangen. Postkarte an Felice Bauer aus Marienbad vom 20. Juli 1916. Liebste Felice, also eine richtige oder richtig gehende Frau Elster hat mir einen Nachmittag des Zusammenseins mit dir gestohlen. Heute ein wenig besser geschlafen, also ein wenig freier. Nach dem Essen allerdings kein Schlaf. Gestern Abend, es war ein wenig wärmer, ich konnte auf dem Balkon sitzen, begann mir das Zimmer zu gefallen. Heute ist eine neue Familie mit Jungen nebenan eingezogen. Du altes, liebes Ehepaar. Es müssen recht geschickte und lebhafte Jungen sein, schon 5 Minuten lang schlagen sie einen Nagel oder sonst was ein. Trotz Schlaflosigkeit und Kopfschmerz werde ich dick. Nicht so wie mein Direktor, aber doch in entsprechender Unterordnung. Gestriger Speisezettel? Um 11:30 Uhr 2x Milch, Honig, 2x Butter, 2 Brötchen. 11:00 Uhr 1/4 Kilo Kirschen. 12:00 Uhr Kaiserfleisch, Spinat, Kartoffel, Vanillenudeln, Brötchen. 3:00 Uhr Milch in Schale, 2 Brötchen. 5:00 Uhr Schokolade, 2x Butter, 2 Brötchen. 7:00 Uhr Gemüse, Salat, Brot, Emmentaler. 9:00 Uhr 2 Kuchen, Milch. Nun? An Max Brot, Berlin-Steglitz, 27.10.1923. Ich lebe zum Beispiel bis jetzt, was das Essen betrifft, genauso wie in Prag. Butter schickt man mir allerdings, aber auch sie ist zu haben. Nur um dir eine Vorstellung von den Preisen zu geben, gerade an dem Telefongesprächstag aß ich zum Mittag in der Stadt in einem vegetarischen Restaurant in der Friedrichsstraße. Ich esse sonst immer zu Hause. Seitdem ich hier bin, war es das 2. Gasthausessen. Ich mit Dora. Wir hatten Spinat mit Setzei und Kartoffeln, ausgezeichnet, mit guter Butter gemacht, an Menge allein schon sättigend. Dann Gemüseschnitzel, dann Nudeln mit Apfelmus und Pflaumenkompott. Davon gilt dasselbe wie vom Spinat. Dann ein Pflaumenkompott extra. Dann einen Tomatensalat und eine Semmel. Das Ganze hat mit übermäßigem Trinkgeld etwa 8 Kronen gekostet. Das ist doch nicht schlimm. Vielleicht war es eine Ausnahme, von Zufällen des Kursstandes beeinflusst. Die Teuerung ist wirklich sehr groß. Abgesehen vom Essen, sich irgendetwas zu kaufen, ist unmöglich. Franz. Aus einem Brief an die Eltern aus der Laryngologischen Klinik von Professor Hayek, Wien, 15.04.1924. Liebste Eltern, eben kam die 2. Zeitungssendung. Vielen Dank. Aber nächstens ein wenig besser einpacken. Es kommt zu schmutzig an. Mir geht es recht gut, wie euch ja auch Karl bestätigen wird. Ich habe schon 3 Einspritzungen bekommen. Heute keine, was freilich ganz besonders angenehm ist. Jetzt, da es warm wird, zeigen sich besonders die Vorzüge meines Zimmers. Das riesige Fenster ist offen, viel Sonne. Übrigens ist auch für noch schöneres Wetter vorgesorgt. Dann kommt man mit dem Bett auf den Dachgarten, von dem man, da das Krankenhaus auf einer Anhöhe liegt, einen Überblick über ganz Wien haben soll. Das ist doch nicht übel. Auch über das Essen ist nicht zu klagen. Heute Mittag zum Beispiel Hühnersuppe mit Ei, Huhn und Gemüse, Biskuittorte mit Schlagobers, Banane. Allerdings, um nicht zu übertreiben, so lebt nicht das ganze allgemeine Krankenhaus, sondern nur der, für den Dora kocht. Herzliche Grüße, Franz. Forschungen eines Hundes. Auszug. Merkwürdige Wirkung des ersten Hungerns. Meine Leistung erschien mir so groß, dass ich aus Rührung und aus Mitleid mit mir selbst dort in dem stillen Gebüsch zu weinen anfing, was allerdings nicht ganz verständlich war, denn wenn ich den verdienten Lohn erwartete, warum weinte ich dann? Wohl nur aus Behaglichkeit. Niemals hat mir mein Weinen gefallen. Immer nur, wenn mir behaglich war, selten genug, habe ich geweint. Damals ging es freilich bald vorüber. Die schönen Bilder verflüchtigten sich allmählich mit dem Ernsterwerden des Hungers. Es dauerte nicht lange und ich war nach schneller Verabschiedung aller Fantasien und aller Rührung völlig allein mit dem in den Eingeweiden brennenden Hunger. Das ist der Hunger, sagte ich mir damals unzählige Mal, so als wollte ich mich glauben machen, Hunger und ich seien noch immer zweierlei und ich könnte ihn abschütteln wie einen lästigen Liebhaber. Aber in Wirklichkeit waren wir höchst schmerzlich eines. Und wenn ich mir erklärte, das ist der Hunger, so war es eigentlich der Hunger, der sprach und sich damit über mich lustig machte. Eine böse, böse Zeit. Mich schauert, wenn ich an sie denke. Freilich nicht nur wegen des Leides, das ich damals durchlebt habe, sondern vor allem deshalb, weil ich damals nicht fertig geworden bin. Weil ich dieses Leiden noch einmal werde durchkosten müssen, wenn ich etwas erreichen will. Denn das Hungern halte ich noch heute für das letzte und stärkste Mittel meiner Forschung. Durch das Hungern geht der Weg. Das Höchste ist nur der höchsten Leistung erreichbar, wenn es erreichbar ist. Und diese höchste Leistung ist bei uns freiwilliges Hungern. Wenn ich also jene Zeiten durchdenke und für mein Leben gern wühle ich in ihnen, durchdenke ich auch die Zeiten, die mir drohen. Es scheint, dass man fast ein Leben verstreichen lassen muss, ehe man sich von einem solchen Versuch erholt. Meine ganzen Mannesjahre trennen mich von jenem Hungern, aber erholt bin ich noch nicht. Ich werde, wenn ich nächstens das Hungern beginne, vielleicht mehr Entschlossenheit haben als früher infolge meiner größeren Erfahrung und besserer Einsicht in die Notwendigkeit des Versuches. Aber meine Kräfte sind geringer, noch von damals her. Zumindest werde ich schon ermatten in der bloßen Erwartung der bekannten Schrecken. Mein schwächerer Appetit wird mir nicht helfen. Er entwertet nur ein wenig den Versuch und wird mich wahrscheinlich noch zwingen, länger zu hungern, als es damals nötig gewesen wäre. Über diese und andere Voraussetzungen glaube ich mir klar zu sein. An Vorversuchen hat es ja nicht gefehlt in dieser langen Zwischenzeit. Oft genug habe ich das Hungern förmlich angebissen, war aber noch nicht stark zum Äußersten und die unbefangene Angriffslust der Jugend ist natürlich für immer dahin. Sie schwand schon damals inmitten des Hungerns. Mancherlei Überlegungen quälten mich. Drohend erschienen mir unsere Urväter. Ich halte sie zwar, wenn ich es auch öffentlich nicht so sagen wage, für schuld an allem. Sie haben das Hundeleben verschuldet. Und ich könnte also ihren Drohungen leicht mit Gegendrohungen antworten. Aber vor ihrem Wissen beuge ich mich. Es kam aus Quellen, die wir nicht mehr kennen. Deshalb würde ich auch, so sehr es mich gegen sie anzukämpfen drängt, niemals ihre Gesetze geradezu überschreiten. Nur durch die Gesetzeslücken, für die ich eine besondere Witterung habe, schwärme ich aus. Hinsichtlich des Hungerns berufe ich mich auf das berühmte Gespräch, im Laufe dessen einer unserer Weisen die Absicht aussprach, das Hungern zu verbieten. Worauf ein zweiter davon abriet, mit der Frage, wer wird denn jemals hungern? Und der Erste sich überzeugen ließ und das Verbot zurückhielt. Nun entsteht aber wieder die Frage, ist nun das Hungern nicht eigentlich doch verboten? Die große Mehrzahl der Kommentatoren verneint sie, sieht das Hungern für freigegeben an, hält es mit dem zweiten Weisen und befürchtet deshalb auch von einer irrtümlichen Kommentierung keine schlimmen Folgen. Dessen hatte ich mich wohl vergewissert, ehe ich mit dem Hungern begann. Nun aber, als ich mich im Hunger krümmte, schon in einiger Geistesverwirrung immerfort bei meinen Hinterbeinen Rettung suchte und sie verzweifelt leckte, kaute, aussaugte bis zum After hinauf, erschien mir die allgemeine Deutung jenes Gespräches ganz und gar falsch. Ich verfluchte die kommentatorische Wissenschaft, ich verfluchte mich, der ich mich von ihr hatte irreführen lassen. Das Gespräch enthielt ja, wie ein Kind erkennen musste, freilich ein hungerndes, mehr als nur ein einziges Verbot des Hungerns. Der erste Weise wollte das Hungern verbieten, was ein Weiser will, ist schon geschehen. Das Hungern war also verboten. Der zweite Weise stimmte ihm nicht nur zu, sondern hielt das Hungern sogar für unmöglich, wälzte also auf das erste Verbot noch ein zweites, das Verbot der Hundenatur selbst. Der erste erkannte dies an und hielt das ausdrückliche Verbot zurück. Das heißt, er gebot den Hunden, nach Darlegung alles dessen Einsicht zu üben und sich selbst das Hungern zu verbieten. Also ein dreifaches Verbot statt des üblichen einen. Und ich hatte es verletzt. Nun hätte ich ja wenigstens jetzt verspätet gehorchen und zu hungern aufhören können, aber mitten durch den Schmerz ging auch eine Verlockung weiter zu hungern. Und ich folgte ihr, lüstern wie einem unbekannten Hund. Ich konnte nicht aufhören. Vielleicht war ich auch schon zu schwach, um aufzustehen und in bewohnte Gegenden mich zu retten. Ich wälzte mich hin und her auf der Waldstreu. Schlafen konnte ich nicht mehr. Ich hörte überall Lärm. Die während meines bisherigen Lebens schlafende Welt schien durch mein Hungern erwacht zu sein. Ich bekam die Vorstellung, dass ich nie mehr werde fressen können, denn dadurch musste ich die freigelassen lärmende Welt wieder zum Schweigen bringen, und das würde ich nicht imstande sein. Den größten Lärm allerdings hörte ich in meinem Bauche. Ich legte oft das Ohr an ihn und muss entsetzte Augen gemacht haben, denn ich konnte kaum glauben, was ich hörte. Und da es nun zu arg wurde, schien der Taumel auch meine Natur zu ergreifen. Sie machte sinnlose Rettungsversuche. Ich begann Speisen zu riechen, auserlesene Speisen, die ich längst nicht mehr gegessen hatte, Freuden meiner Kindheit. Ja, ich roch den Duft der Brüste meiner Mutter. Ich vergaß meinen Entschluss, Gerüchen Widerstand leisten zu wollen. Oder richtiger, ich vergaß ihn nicht. Mit dem Entschluss, so als sei es ein Entschluss, der dazugehöre, schleppte ich mich nach allen Seiten, immer nur ein paar Schritte, und schnupperte. So als suchte ich die Speisen nur, um mich vor ihnen zu hüten. Dass ich nichts fand, enttäuschte mich nicht. Die Speisen waren da. Nur waren sie immer ein paar Schritte zu weit. Die Beine knickten mir vorher ein. Gleichzeitig allerdings wusste ich, dass gar nichts da war, dass ich die kleinen Bewegungen nur machte aus Angst vor dem endgültigen Zusammenbrechen auf einem Platz, den ich nicht mehr verlassen würde. Die letzten Hoffnungen schwanden, die letzten Verlockungen. Elend würde ich hier zugrunde gehen. Was sollten meine Forschungen, kindliche Versuche aus kindlich glücklicher Zeit? Hier und jetzt war Ernst. Hier hätte die Forschung ihren Wert beweisen können. Aber wo war sie? Hier war nur ein hilflos ins Leere schnappender Hund, der zwar noch krampfhaft eilig, ohne es zu wissen, immerfort den Boden besprengte, aber in seinem Gedächtnis aus dem ganzen Wust der Zaubersprüche nicht das Geringste mehr auftreiben konnte. Nicht einmal das Verschen, mit dem sich die Neugeborenen unter ihre Mutter ducken. Es war mir, als sei ich hier nicht durch einen kurzen Lauf von den Brüdern getrennt, sondern unendlich weit fort von allen. Und als stürbe ich eigentlich gar nicht durch Hunger, sondern infolge meiner Verlassenheit. Es war doch ersichtlich, dass sich niemand um mich kümmerte. niemand unter der Erde, niemand auf ihr, niemand in der Höhe. Ich ging an ihrer Gleichgültigkeit zugrunde. Ihre Gleichgültigkeit sagte, er stirbt. Und so würde es geschehen. Und stimmte ich nicht bei? Sagte ich nicht das Gleiche? Hatte ich nicht diese Verlassenheit gewollt? Wohl, ihr Hunde, aber nicht, um hier so zu enden, sondern um zur Wahrheit hinüberzukommen aus dieser Welt der Lüge, wo sich niemand findet, von dem man Wahrheit erfahren kann, auch von mir nicht, eingeborenem Bürger der Lüge. Vielleicht war die Wahrheit gar nicht mehr allzu weit, nur für mich zu weit, der ich versagte und starb. Ein Hungerkünstler. Auszug. Doch vergingen wieder viele Tage, und auch das nahm ein Ende. Einmal fiel einem Aufseher der Käfig auf, und er fragte die Diener, warum man hier diesen gut brauchbaren Käfig mit dem verfaulten Stroh drinnen unbenützt stehen lasse. Niemand wusste es, bis sich einer mit Hilfe der Ziffertafel an den Hungerkünstler erinnerte. Man rührte mit Stangen das Stroh auf und fand den Hungerkünstler darin. »Du hungerst noch immer?« fragte der Aufseher. »Wann wirst du denn endlich aufhören?« »Verzeiht mir alle«, flüsterte der Hungerkünstler. Nur der Aufseher, der das Ohr ans Gitter hielt, verstand ihn. »Gewiss«, sagte der Aufseher und legte den Finger an die Stirn, um damit den Zustand des Hungerkünstlers dem Personal anzudeuten. »Wir verzeihen dir.« »Immerfort wollte ich, dass ihr mein Hungern bewundert«, sagte der Hungerkünstler. »Wir bewundern es auch«, sagte der Aufseher entgegenkommend. »Ihr sollt es aber nicht bewundern«, sagte der Hungerkünstler. »Nun, dann bewundern wir es also nicht«, sagte der Aufseher. »Warum sollen wir es denn nicht bewundern?« »Weil ich hungern muss. Ich kann nicht anders«, sagte der Hungerkünstler. »Da sieh mal einer«, sagte der Aufseher. »Warum kannst du denn nicht anders?« »Weil ich«, sagte der Hungerkünstler, hob das Köpfchen ein wenig und sprach mit wie zum Kuss gespitzten Lippen gerade in das Ohr des Aufsehers hinein, damit nichts verloren ginge, »weil ich nicht die Speise finden konnte, die mir schmeckt. Hätte ich sie gefunden, glaube mir, ich hätte kein Aufsehen gemacht und mich vollgegessen wie du und alle.« Das waren die letzten Worte, aber noch in seinen gebrochenen Augen war die feste, wenn auch nicht mehr stolze Überzeugung, dass er weiter hungere.